Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zusammen zu unserer heutigen Mutmachgeschichte, die uns zeigt, dass auch ein schwerer Weg zu einem Leben in Leichtigkeit führen kann. Meine Gästin heute ist Regina. Sie hat sich auf unsere Podcast-E-Mail-Adresse gemeldet, ist Mama der heute 14-jährigen Leni und sie erzählt uns heute von ihrer ganz besonderen Geschichte und ihrem Umgang mit der Erkrankung ihrer Tochter. Liebe Regina, willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dich bei uns gemeldet hast. Erzähl mal, wie und wann und wo ihr von dem Herzfehler eurer Tochter erfahren habt und wie euer Leben zu diesem Zeitpunkt aussah.
Genau, das ist mittlerweile schon über 15 Jahre her. Wir haben zu dem Zeitpunkt in Schweden gelebt, aus beruflichen Gründen, hatten einen da knapp 2-jährigen Sohn zu der Zeit, haben uns natürlich riesig gefreut, dass Nachwuchs ansteht und sind dann wie in Schweden üblich, da werden alle Frauen, die schwanger sind, werden so um die plus minus 20. Woche zum Ultraschall eingeladen. Da waren wir dann auch und eigentlich auch relativ sorglos. Und da hat dann aber die sehr erfahrene Hebamme, die in Schweden den Ultraschall macht, schon gesagt, oh, da ist irgendwas mit dem Herz und dem Vierkammerblick nicht so, wie sie das gerne hätte. Und daraufhin ging dann eben das übliche Prozedere los, dass wir zu einem weiteren Termin eingeladen wurden mit einem Pränataldiagnostiker und einem Kinderkardiologen für weiterführende Untersuchungen.
Das habt ihr in Schweden gemacht, noch an eurem Wohnort?
Ja, okay.
Und wann und wie hat sich das konkretisiert? Also was da das Problem war oder ob es überhaupt ein Problem gab?
Genau, also wir sind beide medizinische Laien und dementsprechend wurde uns dann eben einfach erklärt, dass dieser Vierkammerblick eben nicht gleich große Verhältnisse darstellt, wie man das gerne haben möchte. Dann kam raus, dass auf jeden Fall ein verengter Aortenbogen vorliegt und die linke Herzkammer eben deutlich kleiner ist als die rechte. Es hieß dann aber, dass das wahrscheinlich 2 Operationsschritte notwendig sein werden. Einmal zur Erweiterung des Aortenbogens und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise dann ein Verschluss eines VSDs, der gesehen wurde. Wir sind dann daraufhin nach Deutschland gegangen, um uns dort eine zweite Meinung einzuholen, weil wir einfach natürlich nochmal in das uns deutlich bekanntere deutsche Gesundheitssystem gehen wollten. Und da kam dann eben der Verdacht auf bei der dortigen Untersuchung, dass es eben doch etwas schlimmer sein könnte und eher in Richtung eines hypoplastischen Linksherz gehen wird.
Wie war das für euch? Also war das so, okay, Dinge passieren, dann kriegen wir das auch irgendwie hin? Oder war das schon so, dass du oder ihr dachtet, okay, vielleicht ist jetzt ein Leben, wie wir es uns vorgestellt haben, so gar nicht mehr möglich? Was war das so? Wie seid ihr da, also wie hat sich das auf euch oder auf eure Stimmung so ausgewirkt? Was habt ihr da empfunden zu dem Zeitpunkt?
Also es ist natürlich erstmal immer ein Schock. Und so war es natürlich auch bei uns. Was ich jetzt gerade vergessen hatte zu erwähnen, aber was in Schweden dann auch sehr, sehr zeitnah und eigentlich auch relativ standardmäßig lief, war noch eine Fruchtwasseruntersuchung. Das war eigentlich einfach so ein Prozedere, in das man reinging. Das heißt also zu dem Zeitpunkt, wo wir dann diese schwerere Herzdiagnose HLHS bekommen haben, war zumindest aber schon mal ausgeschlossen, dass es sich um irgendwie einen großen genetischen Defekt handeln würde. Insofern, also das kam alles so ein bisschen in Etappen und dementsprechend hatten wir uns eigentlich dann schon damit arrangiert, okay, es ist irgendwas mit dem Herz. Okay, es ist nichts Genetisches. Und dann kam eben dieser schwere Herzfehler und da war eigentlich für uns dann schon klar, wird sicher ein schwerer Weg, aber werden wir auf jeden Fall gehen.
Okay.
Also ja, war für uns eigentlich dann sehr schnell klar.
Und wie ging es dann weiter? Seid ihr dann in Schweden angeschlossen geblieben oder in Deutschland oder seid ihr wieder umgezogen? Wie ging es weiter für euch?
Genau, also das war klar, dass wir zu dem Zeitpunkt noch mindestens 1,5 Jahre in Schweden leben werden, einfach durch diese berufliche Position, die mein Mann dort hatte. Und dementsprechend war dann eben die Entscheidung, Behandlung in Schweden oder Behandlung in Deutschland. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir nach Deutschland zur Behandlung gehen, haben uns dann die Klinik in Kiel angeschaut, die eben sehr spezialisiert ist auf dieses hypoplastische Linksherz. Einfach auch aus dem Gedanken heraus, dass es doch sehr viel einfacher ist, schwierige Zeiten, schwierige Gespräche in der Muttersprache zu führen und nicht auf, also das wäre dort auf jeden Fall auf Englisch gewesen, weil unser Schwedisch nicht ausreichend gewesen wäre für irgendwelche medizinischen Gespräche. Und dann haben wir uns aber unter anderem auch deshalb entschieden und eben auch wegen der großen Expertise, die in Kiel eben zu diesem Herzfehler vorliegt.
Und dort ist dann deine Tochter, eure Tochter zur Welt gekommen.
Genau. Wir mussten dann natürlich ein paar Wochen vorher nach Kiel anreisen, weil man nicht riskieren wollte, dass es doch in Schweden losgeht und man sie dann über Schweden, Dänemark nach Deutschland transportieren muss. Deshalb waren wir einige Wochen vorher dann in Kiel und haben dann gewartet, bis es losging und dann kam sie dort zur Welt.
Oft ist es ja so, dass die Diagnose in der Schwangerschaft noch nicht so ganz klar ist. So hört sich es jetzt für mich auch bei euch an, dass man dann eigentlich erst nach der Geburt zu 100% sehen kann, was es eigentlich ist. War das bei euch auch so? Habt ihr dann da noch mal was anderes gehört?
Genau, also es gab dann auch zwischenzeitlich in der Schwangerschaft wieder die Hoffnung, dass es doch auf den einfacheren Weg kommen könnte. Also dass doch nicht diese Einkammerkorrektur, sondern dass beide Herzkammern verwendet werden können, dass es dahin geht. Aber leider hat sich dann sehr schnell nach der Geburt gezeigt, dass sie zwar eine gar nicht so ganz arg kleine linke Kammer hatte, die aber irgendwie nicht in dem Maße mitgepumpt hat, wie man das gerne hätte und man deshalb nicht riskieren wollte, mit beiden Kammern zu korrigieren, sondern gesagt hat, dann lieber eine größere linke Kammer, die irgendwie ein bisschen mitarbeitet, wie das eben das System nachher insgesamt nicht funktioniert.
Oft ist ja die Diagnose in der Schwangerschaft noch gar nicht hundertprozentig klar. Für mich hört sich's jetzt bei euch auch so ein bisschen so an. Was habt ihr denn nach der Geburt für eine Diagnose bekommen?
Genau, also bei uns war es auch so, dass eigentlich schon auch in der Schwangerschaft immer noch die Hoffnung bestand, dass es vielleicht doch kein hypoplastisches Linksherz wird. Nach der Geburt hat sich aber gezeigt, dass es dieser Weg werden wird und dass eine andere, einfachere Korrektur nicht möglich sein wird.
Okay. Das heißt, ihr wart in dem normalen dreistufigen Umbausystem Weg
Ganz
drin,
genau.
den man dann einfach geht. Wann stand dann die erste OP an?
Das war dann an ihrem 5. Lebenstag, stand die
Okay.
Operation an.
Und wie ist die verlaufen?
Eigentlich, glaube ich, hat sie da sogar die Erwartungen übertroffen. Die ersten Tage waren eigentlich, glaube ich, ziemlich planmäßig. Da ging es relativ schnell war der Abbau an Infusionen und Maschinen und man war ziemlich zufrieden. Leider wurde dann aber so, ich würde mal denken, das war so in den ersten wahrscheinlich Wochen, ein, zwei, drei Wochen nach dieser Norwood-Operation war klar, dass es irgendwie sie nicht so ganz gut damit zurechtkommt und dass das auf jeden Fall kein Durchmarsch werden wird. Das heißt, es gab jetzt keine größeren Komplikationen, aber einfach doch so, dass uns auch relativ schnell signalisiert wurde, dass wir bis zu diesem zweiten Operationsschritt, dem der Hemifontan-Operation, die oftmals so nach, ja, ich glaube, so zwischen 3 und 6 Monaten ansteht, dass wir auf jeden Fall dazwischen nicht nach Hause gehen werden können, sondern dass es eher auf eine frühe zweite Operation hinauslaufen wird. Und so kam es dann eben auch.
Und ihr hattet da ja eben dann schon euren Sohn und ihr habt ja nicht in Kiel gelebt. Wie war das da? Wie war das zu dem Zeitpunkt? Wie habt ihr euer Familienleben geführt? Oder hat dein Mann weiter gearbeitet? Oder wart ihr beide in Elternzeit? Wie war das dann für euch?
Genau, also ich war in Elternzeit und mein Mann hatte zuerst frei und wir waren in dem wunderschönen Ronald McDonald House in Kiel untergebracht mit unserem Sohn. Und zusätzlich hatten wir das große Glück, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt schon verrentet waren, aber noch sehr fit und dann wirklich. Ich glaube, wir hatten schon mit 6 Wochen geplant und dann wirklich auch die ersten Wochen komplett mit uns in Kiel waren, sodass wir anfangs dann viel zu zweit zur Leni ins Krankenhaus konnten, und sie sich so lange um den Großen gekümmert haben. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt musste mein Mann eben wieder zurück nach Schweden, um zu arbeiten und kam nur an den Wochenenden. Und dann wurde der Große auch eben in Kiel weiter betreut von meinen Eltern, war dann aber eine Zeit lang auch mit meinen Eltern bei ihnen zu Hause. Und da das Ganze im Endeffekt dann 3,5 Monate waren, die wir nach Lenis Geburt in Kiel waren, ist er dann zum Teil auch mit dem Papa von Schweden nach Kiel gependelt an den Wochenenden.
Okay, ich frage da nachher nochmal nach, weil diese Situation, die hattet ihr noch ein paar Mal. Genau, aber wie ging es dann weiter mit dem OP-Weg eurer Tochter?
Genau, also es kam dann relativ früh, mit etwa 2 Monaten kam diese zweite Operation und auch die hat sie ohne irgendwelche größeren Komplikationen überstanden, aber hat eben auch da wieder einfach länger gebraucht, bis sie sich erholt hatte. Also es ging seinen Weg, aber eben alles sehr viel langsamer, als wir es bei den mit uns liegenden Kindern mit gleichen Herzfehlern erlebt hatten. Aber es ging dann irgendwann wirklich tatsächlich in Richtung Entlassung. Und wir wurden dann, als die Leni 3,5 Monate alt war, mit Magensonde und schon auch einer großen Palette Medikamente entlassen, zurück nach Schweden.
Und wie ging es ihr dann da oder wie war dann eure Zeit dann zurück in Schweden? War das dann eine normale Entwicklung so in ihrer frühen Kindheit oder ist da schon noch was nachgeblieben? Und was hattet ihr für eine Perspektive? Also wo war so eure Tendenz, wo man so hingehen würde mit der dritten OP, so um welchen Zeitraum?
Genau, also sie wurde entlassen und es war schon noch ein sehr schwaches und schon ganz schön gebeuteltes Kind von dieser Krankenhauszeit. Wie gesagt, sie hat nicht selbst getrunken, sie musste mit der Sonde ernährt werden. Natürlich auch so diese normale Entwicklung, die in den ersten Monaten stattfindet, hat natürlich einfach so in dem Maße nicht stattgefunden. Aber ab da, wo wir zu Hause waren und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, hat sie sich wirklich ganz toll entwickelt. Sie hat sich selbst nach einer guten Woche die Magensonde gezogen, was sie ja gerne machen. Aber daraufhin haben wir auch einfach mal probiert, ob es nicht auch ohne geht. Und das ging dann wirklich ab da auch, dass sie ohne Magensonde zurechtkam und hat wirklich sich dann für ihre Verhältnisse und ihren Herzfehler wirklich gut entwickelt. Und ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie dann die Perspektive war für diesen dritten OP-Schritt. Da das ja eigentlich ein deutlich längerer Abstand ist, war das, glaube ich, für uns damals noch in so weiter Ferne. Ich glaube, das ist ja üblicherweise mit 2, 3 Jahren. Insofern, das war eine Perspektive. So weit haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant und gedacht.
Und dann kam es ja eh anders.
Genau. Nach diesem, also sie war dann wirklich, wir waren ziemlich genau ein Jahr zu Hause und hatten für uns das Gefühl, es ist wirklich Normalität eingekehrt. Sie hat sich toll entwickelt. Als es anfing, dass wir gemerkt haben, dass sie weniger belastbar ist. Sie hatte dann zu dem Zeitpunkt angefangen zu krabbeln und sich hochzuziehen. Und da hat man einfach gemerkt, dass ihr das zunehmend schwerer gefallen ist, dass das Krabbeln sie wirklich angestrengt hat, dass sie blau wurde, wenn sie das gemacht hat. Sind daraufhin dann auch zu einer Kontrolle nach Kiel wieder gefahren, wo dann auch leider sich das bestätigt hat und man gesehen hat, dass die Pumpfunktion ihres Herzens deutlich schlechter geworden war.
Und was war dann die Konsequenz dieser Erkenntnis? Also was wurde euch dann gesagt? Also wurde das Prozedere dann irgendwie beschleunigt oder was war dann,
ja, also es
was
war
hat man
dann,
euch gesagt?
Genau, es war dann eigentlich, wir wurden dann schon nochmal entlassen. Zu dem Zeitpunkt stand nämlich dann auch genau unser Umzug von Schweden nach Luxemburg an. Und dann hieß es, ziehen Sie erstmal um. Und dann, wir beratschlagen uns so lange und überlegen, wie wir weitermachen und melden uns dann. Und dann kommen Sie nach dem Umzug wieder zu uns. Mhm. Aber leider war wirklich mit dem Umzug, ich glaube, wir waren noch keine Woche in Luxemburg, ging es ihr so schlecht, dass wir uns direkt wieder ins Auto gesetzt haben und sie wieder hoch nach Kiel gefahren haben. Wo dann auch klar war, es hat keine Zeit, dass wir noch länger überlegen und schauen können, sondern es wurde dann damals entschieden, weil sie einfach noch viel zu klein und jung war für diese Fontan-OP, wurde damals entschieden, eine Zwischen-OP zu machen, mit der Hoffnung, dass man dieses eben da schon sehr überlastete Herz entlasten kann, weil sie einfach durch diese etwas komplizierte Anatomie ihres Herzens und dass es kein klassischer HLHS war, hatte man einfach die Hoffnung, dass man da noch was optimieren kann und dadurch das Herz entlastet wird.
Mhm. Und hat das funktioniert?
Leider gar nicht. Sie wurde operiert und wobei gar nicht ist vielleicht zu schlimm gesagt. Wir waren dann da auch wieder weitere 2 Monate in Kiel, waren lange an herzunterstützenden Medikamenten, diesem Milrinon, was wahrscheinlich auch viele so von nach den OPs kennen, und haben es dann nach diesen knapp 2 Monaten auch wirklich geschafft, davon wegzukommen und wurden zurück nach Luxemburg geschickt in der Hoffnung, dass wenn dann Ruhe einkehrt, dass es sich vielleicht doch funktioniert und das Herz sich erholen kann. Aber leider war es auch da gar nicht so, sondern nach etwa 1 Monat waren wir wieder zurück in Kiel und es war klar, dass es so einfach nicht funktionieren wird, auch nach der OP nicht, sondern dass sie eben für eine Herztransplantation gelistet werden muss.
Das stelle ich mir so furchtbar vor. Also zum einen ja, zu wissen, okay, das Herz meines Kindes hält vielleicht nicht mehr lange aus oder wer weiß, wie lange es noch aushält. Aber also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass auch damals die Spendensituation nicht wesentlich besser war als heute. Auch zu wissen, so, oh, also kriegen wir das überhaupt hin? Und also irgendwie liegt es ja auch nicht in unserer Hand so. Also wie war das für euch, diese Nachricht zu bekommen, so okay, das eigene Herz ist irgendwie keine Option mehr?
Ja, also das in Anführungsstrichen Gute war, dass relativ früh schon im Raum stand, wenn das alles nicht funktioniert mit dieser Zwischen-OP, dann wäre das die letzte Option. Mhm. Und insofern ist es ja was, also zumindest bei uns war das ganz oft so, das arbeitet ja dann schon in einem. Also man hat schon mal gehört, das wäre quasi der Worst Case. Dann fängt man ja doch mal an, sich so ein bisschen gedanklich damit zu beschäftigen und denkt, ja gut, also wenn das Allerschlimmste ist, okay. Und dann freundet man sich ja schon so ein bisschen innerlich. Also der Schock, als es dann hieß, sie wird gelistet, war nicht ganz so groß, da wir uns davor das schon immer so als Trostszenario ausgemalt hatten. Das hat es natürlich nicht schöner gemacht und es war einfach auch klar, Es wird eine ganz, ganz schlimme, ganz schwere Zeit, weil jeder, der lange in Kinderkliniken lag, weiß, da gibt es immer Kinder, die auf Herzen warten und die einfach auch sehr, sehr lange warten. Und dementsprechend war uns schon auch klar, dass das ein langer und schwieriger Weg werden wird.
Ja, auch familiär, oder? Also ich meine,
Ja,
weiß
genau.
man
Also dann
ja
zu
auch nicht, wie
dem.
man das als Familie stemmt, so als Dauerlösung, ja.
Ja, genau. Also das war natürlich auch das, weil der Bruder mit seinen 2 Jahren älter war natürlich trotzdem auch immer noch ein kleines Kind. Und das macht es natürlich schon sehr schwierig. Aber auch da hatten wir einfach dieses Riesenglück des familiären Supports, die da wirklich sehr involviert waren. Und auch meine Schwester, die da sehr mit ihrer gleich alten Tochter sehr involviert war und die einfach unseren Sohn dann auch über Wochen bei sich mit aufgenommen haben, sodass er einfach familiär eingebunden war und das auch in seinem Alter wahnsinnig gut gemacht hat. Also einfach toll aufgefangen wurde und ihm so viel geboten wurde, dass er, glaube ich, manchmal ein schöneres Leben hatte, als er es mit uns im Alltag gehabt hätte.
Okay. ja, wie ging es dann weiter? Also genau, wie, also musstet ihr dann direkt da bleiben oder wie ist das, wenn, also ich habe schon so und so gehört mit der Listung, dass man
Ja.
dann noch mal heim darf, dass man in der Klinik wartet. Wie war es bei euch?
Genau, also erstmal nach diesen ganzen Listungsuntersuchungen war sie auch wirklich noch in der Klinik und da sah es auch eher noch danach aus, dass wir wirklich bleiben müssen. Einfach auch durch natürlich die doch ziemlich große Entfernung nach Luxemburg. Aber dann hat sie sich doch ganz gut stabilisiert, sodass klar war, wir können das probieren und können zurück nach Luxemburg. Das ist natürlich eine Flugentfernung, also man weiß dann ja auch, wenn man nach Hause geht, man muss innerhalb von wenigen Stunden wieder in Kiel sein können, wenn es denn ein Herz gäbe. Und sind dann aber auch wirklich mit viel Equipment, mit auch Unterstützung von Ärzten dann dort in Trier waren wir dann dort angebunden und auch mit Schwestern und Pflegedienst und allem durften wir dann wirklich zurück nach Luxemburg. Und haben dann da auch, also um es abzukürzen, es ging auch da dann immer wieder hin und her zwischen Klinik und zu Hause. Aber wir hatten dann auch wirklich schöne und relativ normale Phasen dazwischen zu Hause, wo wir einfach so ein bisschen wieder Normalfamilie sein konnten, auch für den Großen da sein konnten und die Leni auch einfach wieder ein bisschen Kleinkind sein konnte außerhalb des Krankenhauses.
Jetzt habt ihr euch dann, das weiß ich ja aus dem Vorgespräch, für einen sehr ungewöhnlichen Weg entschieden. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam und weshalb ihr euch dafür entschieden habt?
Genau, also in unseren vielen langen Zeiten in der Klinik hatten wir ein ganz, ganz liebes Kind, oft mit uns im Zimmer, das auch auf ein Herz gewartet hat. Und irgendwann während unserer Wartezeit, als wir gerade mal zu Hause waren, haben wir die Nachricht erhalten, dass dieses Kind es nicht geschafft hat, die lange Wartezeit bis zu einem Spenderorgan zu überstehen. Und das hat in uns natürlich viel ausgelöst und wir haben einfach für uns entschieden, wir wollen gerne jetzt noch mal schauen. Dieses Sitzen und Warten und nichts machen können ist doch sehr, sehr belastend. Deshalb haben wir einfach noch mal angefangen zu recherchieren, in welchen Ländern es denn eine bessere Organspendesituation gibt als in Deutschland oder in diesem Eurotransplantraum und was für Möglichkeiten es denn gäbe, als Ausländer irgendwo anderes hinzugehen. Wir haben damals das natürlich auch mit unserem Team in Kiel besprochen. Wir waren von Anfang an dann auch direkt mit unserer Krankenkasse, die Leni ist privat versichert, waren wir mit der in Kontakt und haben das natürlich mit denen alles besprochen, weil sowas kann man ja nicht leichtfertig machen, sondern das ist natürlich eine sehr große Entscheidung, wo man auch unbedingt dann den Rückhalt der Krankenversicherung braucht, um zumindest, dass das Finanzielle geklärt ist, und haben dann angefangen, Kontakt aufzunehmen zu Kliniken an der Ostküste der USA. Mhm. Ostküste einfach aus dem Grund, weil es klar war, es ging ihr zu dem Zeitpunkt schon nicht gut, dass man natürlich die Transportwege minimieren muss, weil so ein Flug natürlich auch immer ein Risiko darstellt für ein schwerkrankes Kind.
Und da muss ich einmal dazwischen grätschen jetzt. Also ich habe das so in der Form noch nie gehört. Also ich weiß natürlich auch, dass die Spendesituation in Deutschland sehr schwierig ist. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, damals noch schwieriger, weil es da die Zeit kurz nach diesem Organspendeskandal war und die Spendenbereitschaft da nochmal zurückgegangen ist.
100 Sekunden Herzwissen. Der Organspendeskandal von 2012. Vor rund 13 Jahren erschütterte der sogenannte Organspendeskandal Deutschland. In einigen Transplantationszentren wurden Patientendaten manipuliert, um einzelnen PatientInnen schneller ein Organ zu verschaffen. Operationen wurden vorgezogen, Daten verfälscht. Das war illegal und extrem selten, hatte aber massive mediale Aufmerksamkeit und führte zu einem Vertrauensverlust in die Organspende. Die Zahl der Spender ging zurück, viele Wartelistenpatientinnen mussten länger warten. Für die Familie eines herzkranken Kindes konnte das damals lebensbedrohlich sein. In den USA gab es zu diesem Zeitpunkt ein anderes System. Die Vergabe von Spenderherzen funktionierte anders und die Chancen, schnell ein passendes Organ zu erhalten, waren deutlich höher. Der Weg ins Ausland war außergewöhnlich, aber in diesem Fall lebensrettend. Prinzipiell steht der Weg ins Ausland jeder Familie offen. Die Kriterien unterscheiden sich jedoch von Land zu Land und von Krankenhaus zu Krankenhaus. Medizinische Dringlichkeit und Eignung bleiben zentral. Heute hat sich in Deutschland viel verändert. Strenge Kontrollen, zentrale Wartelisten, gesetzliche Reformen und Transparenzpflichten machen Manipulationen nahezu unmöglich. Organe werden fair nach medizinischer Dringlichkeit und Eignung vergeben. Wer heute auf ein Herz wartet, kann darauf vertrauen, dass die Vergabe sicher, transparent und gerecht erfolgt. Ein Schritt wie damals in die USA ist heute in den meisten Fällen nicht mehr nötig.
Aber ich habe das tatsächlich noch nie gehört, dass man sich im Ausland listen lassen kann. Das ist aber ein ganz normaler Weg, den jeder einschlagen kann, ja? Also das war jetzt nicht irgendetwas, was ihr über Kontakte oder wie auch immer erreicht habt, sondern das ist ein normaler, gangbarer Weg, der jedem offen steht.
Genau, also das Interessante ist, als wir das damals mit dem Team in Kiel besprochen hatten, haben die gesagt, haben wir noch nie gehört, ihr könnt das probieren, aber wir sehen da also aus unserer Erfahrung keine Chance. Es würde uns wundern. Aber wir haben dann trotzdem gesagt, okay, wir probieren das und haben dann eben im Kontakt mit den Kliniken erfahren, dass, ich meine, das ist jetzt 12,5 Jahre her, dass damals die Kliniken Quoten hatten, also quasi ein bestimmter Anteil an Patienten, den dürfen sie aufnehmen auf die Warteliste von Ausländern, die nicht in den USA leben. Als wir dann mit der Klinik in Kontakt waren, also es war dann Boston, wo sich das Ganze vertieft hat, hat sich aber dann auch das Problem ergeben, dass es damals einen Ethikrat gab in Boston, der gesagt hat, wir haben diese Quote, ja, aber es gibt ja in Deutschland ein Transplantprogramm für Kinder und eigentlich richtet sich unsere Klausel eben, ist das für Länder, wo es das nicht gibt, die Möglichkeit. Und dann haben wir eben argumentiert und haben gesagt, gut, das Outcome ist das gleiche. Die Leni wird sterben, wenn sie in Deutschland bleibt, weil es klar war, sie wird diese Wartezeit nicht schaffen. Und es gibt hier ein Programm, aber das funktioniert nicht gut und die Spendersituation ist sehr schlecht. Und dann hat dieser Ethikrat entschieden, dass wir die Leni bringen dürfen. Das Ganze ist natürlich also einfach nur bringen zur Voruntersuchung. Das heißt nicht, dass man aufgenommen wird. Das heißt nicht, dass man auf die Liste kommt, sondern wir haben einfach nur die Erlaubnis bekommen, dass sie sich die Leni anschauen. Und das war aber der Gang, der zu der damaligen Zeit regulär und üblich war. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob sich daran was geändert hat, aber damals gab es diese Quoten.
Okay. Ja, ich stelle mir das also in einer Phase, in der ja sowieso schon so viel ist, ne? Also ihr hattet ein krankes Kind, ihr hattet ein gesundes kleines Kind, Jobs, Umzüge, also für mich klingt das so viel. Und dann habt ihr noch das auf die Beine gestellt. Wie?
Also ich denke, für uns war das wirklich eine ganz wichtig, das zu machen, weil wir für uns so dieses Gefühl hatten, wir können nicht nur warten. Und viel mehr kann man ja in der Situation eigentlich nicht machen. Es war wirklich, es ging darum, dass die Ärzte sie einigermaßen stabil halten und wir mussten warten. Und deshalb, ich glaube, das hat bei uns schon ganz viel Energie dann auch freigesetzt, einfach diese Perspektive zu haben, vielleicht können wir ja doch was machen. Also, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen wie in so ein Aktionismus verfällt, weil man die Hoffnung hat, ach, vielleicht können wir ja doch was machen, vielleicht sind wir doch nicht nur zum Warten, verdammt. Mhm. Und haben dann einfach wirklich beide, also mein Mann und ich, uns unterschiedlich aufgeteilt und waren eigentlich mit Zeitverschiebung in die USA immer früh morgens, abends, haben wir versucht, mit Kassen, Ärzten, Klinik das zu klären. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen uns gut getan hat und vielleicht auch ein bisschen einfach so aus diesem Wartetrott rausholen konnte.
Wie war denn dann das weitere Prozedere? Also wurdet ihr dann dort gelistet und wie ist es weitergegangen für euch und für die Leni?
Genau, also wir hatten dann, man muss vielleicht dazu sagen, als wir angefangen haben, mit den Kliniken Kontakt aufzunehmen, war die Leni noch relativ stabil. Und dann ging es aber so nach etwa einem halben Jahr, dass sie in Deutschland auf der Liste war, ging es auf einmal leider ziemlich rapide abwärts. Weshalb wir dann da auch diesen Versuch und den Kontakt mit den Kliniken sehr intensiviert haben, weil einfach klar war, lange wird es nicht mehr gut gehen. Und dementsprechend sind wir dann mit einem wirklich sehr, sehr kranken Kind nach Boston geflogen. Da war dann ein Intensivarzt dabei, da war eine Intensivschwester dabei. Und man muss sagen, also sie wurde zu dem Zeitpunkt, muss man ganz hart sagen, war sie eigentlich nur noch mit Überleben beschäftigt. Also da war nicht mehr mit, also an Sitzen und Essen war eigentlich das Einzige, was sie noch konnte. Aber da wurde, sie hat nicht gesprochen, sie konnte nicht stehen, gehen, krabbeln, war weit entfernt. Also sie war wirklich einfach ein unglaublich krankes Kind. Und als sie dann dort ankam, ging eben dann dort das Ganze, was in Deutschland schon lief als Listungsuntersuchungen, wurde dort nochmal durchgeführt. Das heißt auch nochmal Katheter und MRT und ich weiß nicht, also jede Menge Untersuchungen, was natürlich dann für ein sehr, sehr krankes Kind schon nochmal zugesetzt hat. Aber glücklicherweise hat sie das auch alles gut überstanden. Und in Boston wurde dann wirklich entschieden, sie auf die Warteliste zu setzen. Auch mit der Aussage, dass sie dort noch nie so ein krankes Kind gesehen haben und haben uns auch wirklich gesagt, sie machen das, aber müssen uns auch vorwarnen, dass sie die Chancen im 50-50-Bereich sehen, dass sie das schaffen wird. Was uns in dem Moment schon ganz gut vorkam, ja, weil wir wirklich so in Sorge waren. Wir fanden jetzt 50-50 gar nicht so schlecht, aber man hat dort den Ärzten schon auch angemerkt, dass sie schon sehr besorgt waren, ob sie diesen Weg schaffen wird.
Jetzt ist sie 14, also offensichtlich hat sie den Weg geschafft. Ja. Genau, wie ging es weiter?
Genau, sie wurde dann gelistet und vielleicht muss man noch mal dazu sagen, also auch in den USA war das damals keine Spendersituation, dass man gesagt hat, man fliegt hin und dann ist das Ganze eine schnelle Sache, sondern uns wurden auch da in Aussicht gestellt, dass das schon Monate bis zu ein Jahr dauern kann, bis ein passendes Organ gefunden wird. Und mit diesem Wissen sind wir hin und haben gesagt, okay, es geht einfach darum, sie so lange einigermaßen stabil zu halten. Und dann kam es aber wirklich wie durch ein Wunder, dass an Tag 11 die Ärzte bei mir im Zimmer standen und gesagt haben, wir haben ein passendes Herz für die Leni.
Wow, Gänsehaut.
Hört man ja. Wahrscheinlich, bewegt mich auch nach 12,5 Jahren immer noch sehr.
Ja, okay, wow. Und dann, jetzt bin ich keine medizinische Expertin, aber das Herz war ja schon halb umgebaut, oder? Auf den Fontan-Kreislauf. Wie hat das dann funktioniert? Konnte man das nochmal umbauen oder ist Ihr Herz jetzt irgendwie in einem anderen Kreislaufsystem angeschlossen oder wie war das?
Also ich bin auch medizinischer Laie, aber in meinem Verständnis war das damals einfach so, dass man zu den Gefäßen, die eben zu ihrem alten Herz geführt haben, davon musste man eben so viel wegnehmen, dass man dieses neue, normal funktionierende Herz wieder einbauen konnte.
Okay.
Also zum Beispiel, was sie immer noch hat, ist dieser erweiterte Aortenbogen, der im Zuge von irgendeiner Operation mal erweitert wurde, den hat sie immer noch so, auch noch mit einem Stent drin, der vorher schon reingesetzt wurde. Aber alles andere wurde meinem Verständnis nach mit ausgebaut, mit dem alten Herz und eben mit den neuen Gefäßanschlüssen an dem neuen Herz dann eingebaut.
Das ist einfach verrückt. Okay. Ja. Wie ist das verlaufen? Also jetzt stelle ich mir vor, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Kind eh schon eher instabil ist und dann so eine große OP, das ist vermutlich ja auch kein Selbstläufer. Wie ging das weiter?
Ja, also es ging genauso weiter, wie du es vermutet hast. Das ist natürlich, sie war dreifach voroperiert am offenen Herz. Das heißt, das war auch immer eine ganz große Sorge, wie das eben mit dem Narbengewebe, mit den Blutungen funktionieren wird. Das heißt, das war einfach die Transplantation selbst war schon unglaublich lang. Ich glaube, das waren in Summe 12 Stunden, bis eben dieses alte Herz überhaupt freigelegt werden konnte, das neue eingebaut, bis dann eben die Blutungen irgendwie in den Griff bekommen werden, man sie in den Griff bekommen konnte. Und dementsprechend war dann auch ziemlich klar, das Kind wird jetzt erstmal komplett ruhig gestellt, damit sie sich erholen kann, damit dieses Herz irgendwie sich wieder einfinden kann. Und im Endeffekt war sie wirklich dann auch 11 Tage komplett ausgeschaltet, also komplett relaxiert und sediert. Und nach diesen 11 Tagen wurde sie dann langsam aufgeweckt. Und man muss schon sagen, also es war kein leichter Verlauf und Start, weil natürlich, wenn man 11 Tage unter schwersten Medikamenten war, hat man mit Entzug zu kämpfen. Die Niere war sehr vorgeschädigt, schon von ihrem Herzfehler kommend, sodass sie dann auch gleich mal noch ein Nierenversagen hatte durch diese OPs, was, glaube ich, nicht ungewöhnlich ist, dass man das hat. Aber das hat zum Glück auch nach ein paar Tagen wieder funktioniert. Aber es war schon ein holpriger Weg mit vielen Auf und Abs. So die ersten, ich würde sagen, 4 Wochen nach Transplantation war schon viel noch an Justierung und Problemen.
Und dann hattet ihr ja wieder die Situation, richtig, dass ihr als Familie nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern auf verschiedenen Kontinenten gelebt habt. Du mit deiner Tochter in Boston und dein Mann mit eurem Sohn in Luxemburg, richtig?
Genau. Also wir hatten
damals. Wie habt ihr das gemacht?
Also wir hatten natürlich damals auch überlegt, was man machen kann. Und natürlich war auch die Überlegung im Raum, ob wir alle 4 in die USA gehen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, stand ein Horizont von einem Jahr bis zur Transplantation im Raum. Und irgendwo ist es ja auch klar, einer muss auch weiter Geld verdienen, sonst funktioniert das alles natürlich in dem Maße nicht. Und dann war gleichzeitig auch klar, Er war dann damals 4 Jahre alt, der Große. In so einem Klinik-Setting gerecht zu werden, ist auch nicht ideal. Sodass wir gesagt haben, für uns ist wahrscheinlich der beste Weg, eine wirkliche Arbeitsteilung zu machen, sodass ich mit der Leni nach Boston gegangen bin. Und mein Mann mit dem Sohn und auch wieder mit viel Support durch meine Familie in Luxemburg war und dort ihren Alltag so weit wie möglich gelebt haben. Aber mit auch wieder der Art von Pendeln. Also mein Mann war ganz am Anfang dabei. Der kam natürlich sofort, als es hieß, es gibt ein neues Herz, kam er geflogen. Und dann standen dazwischen auch längere Aufenthalte bei uns dann an. Also ich glaube, in Summe waren sie dann irgendwie kurz nach Transplantation nochmal 2, 3 Wochen bei uns. Und auch Weihnachten fiel in die Zeit, wo die beiden dann 3 Wochen da waren. Sodass es nicht ideal war, aber wir für uns auch gemerkt haben, dass es vielleicht auch gut ist, wenn jeder so sein kleines Leben hat, auf das er sich konzentrieren kann. Sodass ich eben ganz, ganz auf Leni konzentriert war und auch wirklich mit ihr im Krankenhaus gewohnt habe die ganzen Wochen und der Große eben mit und von Papa verwöhnt wurde und da sehr viel Aufmerksamkeit hatte.
Wie war es für deinen Sohn? Was hattest du für ein Gefühl? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr hattet manchmal das Gefühl, ihr habt 2 Einzelkinder. Hat sich das dann wieder eingependelt oder hattest du auch das Gefühl, dass ihr beide vielleicht so ein bisschen den Kontakt verliert? Wie war das?
Also dadurch, dass wenn sie dann zum Beispiel zu uns nach Boston kam oder auch schon davor in den Zeiten, wenn er in Kiel war, dann haben wir natürlich immer, immer die Rollen getauscht. Mhm. Dann war mein Mann mit Leni im Krankenhaus und ich habe dann eben ganz intensiv die Zeit mit dem Großen verbracht. Sodass das zum Beispiel jetzt interessanterweise hat er eine ganz positive Erinnerung an diese Zeit in Boston. Okay. Also er erzählt da immer begeistert davon, was wir ja, und ich meine, das ist 12 Jahre her, er erinnert sich noch dran. Man muss dazu sagen, die US-Kliniken machen es einem auch sehr leicht. Da als Familien von kranken Kindern hat man dort wirklich, wird einem sehr viel geboten. Es gab jede Menge Sportevents, dass wir zu Basketball spielen konnten, zu Hockey spielen. Und das war natürlich dann immer die Aktion, die wir mit dem Großen gemacht haben, sodass er da eigentlich eine sehr positive Erinnerung an die Zeit hat. Mhm. Und ich auch nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie, dass uns sehr, sehr getrennt hat. Sondern die einfach die Zeiten, die wir zusammen hatten, intensiv waren. Und auch ab da, als wir dann wieder zurück und gemeinsam in der Familie waren, konnten wir da, glaube ich, schon sehr, sehr gut auf eine Basis aufbauen von davor und es gut verarbeiten.
Ja, schön. Und dann ging es ja danach auch, nachdem ihr nach Hause gekommen seid, hattet ihr ja auch eine sehr lange, sehr ruhige Phase, hast du mir gesagt, ne?
Genau, genau. Also wir kamen dann nach 5 Monaten, durften wir aus Boston zurück nach Luxemburg. Und natürlich sind da am Anfang noch wahnsinnig viele Untersuchungen stehen da an, sodass einfach schon immer noch viel, viel der Fokus auf die Nachsorge und auf Lenis Gesundheit war. Aber man glaubt es am Anfang nicht, aber es kehrt Alltag ein, es wird alles normal, das Kind wird stabiler, man selbst wird entspannter. So dass das wirklich so peu à peu man wirklich sagen muss, wir sind in einen sehr normalen Alltag gekommen.
Und dann habt ihr euch nochmal einige Jahre später für nochmal einen ganz ungewöhnlichen Weg entschieden. genau, ihr habt dann nämlich nochmal entschieden, ans andere Ende der Welt zu ziehen. Das ist für viele wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehbar, wenn man so sagt, boah, ich habe irgendwie solche Ängste um mein Kind ausgestanden, dass ich dann einfach nur noch den leichtesten und einfachsten und sichersten Weg gehen will. Warum war das bei euch anders?
Also wie gesagt, wir sprechen da von einer Zeit dazwischen von etwa 4, 5 Jahren, wo wir einfach wo wirklich Normalität eingekehrt ist. Und man hat ja vorher schon gehört, also das lag uns einfach schon immer. Wir sind gerne in andere Länder gezogen. Wir hatten da immer viel Spaß dran als Paar und dann auch als Familie. Und das Schöne ist ja, wenn dann mal Ruhe einkehrt, dass man irgendwann auch wieder seine eigenen Bedürfnisse deutlich stärker spürt und die auch ja wieder dran denkt, dass man sie ja vielleicht mal wahrnehmen dürfte. Und als ich dann das erste Mal es ins Gespräch kam, dass wir die Möglichkeit hätten, nach Singapur zu gehen, war natürlich schon der erste Gedanke, können wir das wirklich machen? Aber dann haben wir mit unseren Ärzten gesprochen und haben da eigentlich schon fast überraschend viel Zustimmung für bekommen. Was man schon sehr viel hört in dieser Transplant-Welt ist, Ihre Tochter hat ein neues Leben geschenkt bekommen, nutzen Sie es. Und da muss ich sagen, das hat uns dann schon auch nochmal sehr bestärkt. Zum einen sind wir mit Singapur natürlich in ein Land mit einem sehr, sehr guten Gesundheitssystem gegangen. Aber schon auch, wir würden natürlich nie was entgegen dem Rat unserer Ärzte machen. Aber da so ein uneingeschränkt positive Rückmeldung, ja, machen Sie das, ist doch toll für Sie als Familie, wenn Sie das wollen. Das hat uns dann sehr bestätigt und damit war dann eigentlich die Entscheidung auch sehr schnell gefallen, dass wir das machen wollen.
Und du hast gesagt, das war für euch die absolut richtige Entscheidung und ihr hattet da eine ganz tolle Zeit. Magst du mal so ein bisschen erzählen, warum sich das für euch so richtig angefühlt hat?
Also ein Punkt, das hat sich aber natürlich zufällig ergeben. Es war immer klar, dass wir 2020 nach Singapur gehen werden. Und 2020 kam ja dann auch Covid. Insofern war dann kurz das Ganze nochmal am Schwanken, ob das Ganze überhaupt funktionieren kann. Aber wir sind dann im Sommer 2020 nach Singapur, die einen sehr, sehr strengen Umgang mit Covid hatten, was natürlich, weil für transplantierte Kinder oder insgesamt für immungeschwächte Patienten war Covid ja am Anfang doch ein sehr großes Fragezeichen und eine sehr große Sorge. Und da muss ich sagen, das war für uns sogar sehr entspannend, in Singapur zu sein, weil die Zahlen sehr niedrig waren und dadurch die Kinder die ganzen 3 Jahre, die wir in Singapur waren, eigentlich keinerlei Homeschooling hatten. Sondern die Schulen waren immer offen, weil die Zahlen eben sehr niedrig waren. Und ich glaube, uns hat das sehr entspannt zu wissen, die Gefahr, sich zu infizieren, war immer relativ gering. Natürlich haben wir es trotzdem irgendwann bekommen und sie hat es gut überstanden. Aber ich glaube, es war trotzdem eine ganz andere Situation als hier in Deutschland, wo die Zahlen doch ja viel, viel höher waren. Und noch dazu muss ich sagen, ist es natürlich einfach, für uns als Familie war es eine tolle Erfahrung. In so ein exotisches Land am anderen Ende der Welt. Es ist natürlich eine tolle, tolle Location, um auch Reisen in die Umgebung zu machen. Und also für uns war es einfach eine wunderschöne Erfahrung und auch die Kinder schwärmen immer noch sehr von ihrer Zeit dort.
Würdest du sagen, der Herzfehler eurer Tochter hat euer Leben verändert? Und wenn, inwiefern, also eher punktuell, also dass ihr eben punktuell schwierige Phasen hattet oder auch in irgendeiner Form grundlegend? Also hat er für euch Themen aufgemacht oder irgendwie relativiert? Oder war es eben eher episodisch? Was würdest du sagen?
Nee, ich glaube schon, dass es bei uns wirklich sehr, sehr grundlegend unser Leben verändert hat. Zum einen, glaube ich, haben wir gemerkt, wie gut wir als Paar und Familie funktionieren und auch als erweiterte Familie. Also in so einer Situation, glaube ich, erkennt man schon gut, funktioniert das mit meinem Partner? Wie schaffen wir schwierige Situationen? Und aber auch diesen bedingungslosen Rückhalt, den wir aus unserer erweiterten Familie hatten, die auch mit Ideen wie Boston, die, glaube ich, oftmals für Schock gesorgt haben in der Familie oder auch Ideen wie Singapur, diesen Rückhalt zu merken und zu sagen, okay, ihr habt die Entscheidung getroffen, wir tragen sie mit, wir unterstützen euch mit allem, wo wir können. Und ich glaube schon, dass es uns auch sehr klar gezeigt hat, so ein bisschen so eine Selbstwirksamkeit. Also dieses dass wir damals gesagt haben, wir wollen einen Weg finden, raus aus dieser Warteschleife zu kommen und zu versuchen, irgendwas an unserer Situation zu ändern. Und da war sicher sehr, sehr viel Glück dabei, dass wir das geschafft haben. Aber das ist natürlich ein sehr bestätigendes Gefühl, dass wir gesagt haben, das schaffen wir, haben wir geschafft, das haben wir zusammen geschafft. Und ich glaube, das setzt sich schon sehr, hat sich in unserem Leben sehr fortgesetzt, dieses Gefühl, das wir damals hatten. Und was ich glaube schon, was aber wahrscheinlich sehr viele in so einer Situation sagen, ist, man hat einen anderen Blick auf die Dinge. Also wir leben schon sehr viel bewusster und sagen auch bei ganz vielen Sachen, ja, das machen wir jetzt. Das schieben wir nicht auf die lange Bank, weil man muss schon realistisch sagen, man weiß nie, wie sich das Leben entwickelt. Man weiß auch nie, wie sich ein transplantiertes Organ entwickelt. Insofern, wir leben jetzt und wir genießen unser Leben und leben unsere Träume jetzt.
Schön. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Wie geht's denn deiner Tochter heute? Die Pubertät ist ja oft eh nicht so einfach und dann steht der Körper so im Vordergrund und dann kommt da noch was dazu, so eine Grunderkrankung irgendwie. Ist das für sie ein Thema oder würdest du sagen, nee, es sind einfach die ganz normalen Pubertätsthemen, aber ansonsten ist da nicht viel geblieben?
Also insgesamt ist natürlich ihr Herz ein Thema. Sie muss ja jeden Tag ihre Medikamente einnehmen. Wir müssen ja alle 3 Monate zu den Kontrollen gehen. Das ist ein Thema, aber kein Thema, das sie jetzt in meiner Wahrnehmung in ihrer Pubertät irgendwie sehr belastet. Sie ist natürlich pubertär und hat mit sich und ihrer Pubertät zu tun, aber zum Glück ist dieses Thema Herztransplantation da eigentlich ganz, ganz untergeordnet. Also das ist nichts, was irgendwie jetzt sie sehr belastet oder was ein großes Thema für sie ist.
Und wie ist es generell in ihrem Alltag? Also kann sie alles machen und also auch sportlich oder hat sie irgendwelche Einschränkungen? Oder auch wie ist ihre Prognose so? Also dieses Herz, also ich meine, es ist ja natürlich ein menschliches Herz so, ne? Und menschliche Herzen können ja schon einfach lange leben, aber also bei einer Transplantation ja wahrscheinlich nochmal irgendwie anders. Was ist da die Prognose für sie?
Ja, genau. Also sie ist im Moment, hat sie eigentlich wirklich keine Einschränkungen. Sie kann jeden Sport machen, den sie will. Sie schiebt manchmal vor, dass sie wegen ihrem Herz keinen Ausdauersport machen kann, wobei wir dann immer schmunzeln und sagen können oder wollen, weil ich glaube, das Herz könnte das durchaus, das ist vielleicht manchmal eher der Wille, aber sie reitet, sie tanzt Hip-Hop, also da hat sie wirklich gar keine Einschränkungen. Ich glaube, in ihrer Wahrnehmung die größte Einschränkung ist wahrscheinlich, dass sie zum Beispiel kein Sushi essen darf, weil man eben durch dieses unterdrückte Immunsystem eben auf rohen Fisch, rohes Fleisch und so weiter verzichten muss, was aber doch sehr untergeordnet ist. Insofern, das ist, glaube ich, für das, was sie noch am meisten stören würde. Und hinsichtlich der Prognose, also wir wurden damals in Boston entlassen mit der Aussage, im Durchschnitt hält ein transplantiertes Herz 15 Jahre. Das war damals natürlich eine sehr lange Zeit, wenn man einfach erstmal froh ist, es funktioniert. Jetzt nach 12,5 Jahren denkt man, das wäre ja schrecklich, wenn es nur 15 Jahre wären. Aber gut, das ist ein Durchschnitt. Aktuell gibt es immer unsere großer Hoffnungsmacher ist, es gibt einen Mann, der als Kind transplantiert wurde und jetzt, glaube ich, schon 40 Jahre mit seinem transplantierten Herzen lebt. Und das natürlich kommend aus einer Zeit, wo die Medikamente, die Versorgung und alles ja sehr viel schlechter war, als es heutzutage der Fall ist, sodass wir wirklich zuversichtlich sind. Also Helena Leni selbst ist überzeugt, dass sie mit diesem Herz 80 werden wird. Ich hoffe es, aber selbst wenn es vielleicht nicht 80 wird, haben wir die große Hoffnung, dass es einfach die Forschung voranschreitet, auch aufgrund des großen Organmangels, und es einfach irgendwann Möglichkeiten geben wird, dass man eben vielleicht kein menschliches Organ mehr braucht, sondern dass es eben ein pumpendes Herz aus dem 3D-Drucker oder diese modifizierten Schweineherzen, die aktuell schon beforscht werden, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die bis dahin spruchreif sind.
Wenn du heute noch mal in Kiel stündest, würdest du alles noch mal so entscheiden oder würdest du an irgendeinem Punkt einen anderen Weg einschlagen? Oder ihr?
Nee, ich glaube, wir würden wirklich genau den Weg wieder gehen.
Ja. Es klingt auch also, so. Also ihr klingt auch sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr im Reinen, oder ich höre jetzt nur dich, aber sehr im Reinen mit dem, was ihr da gemacht habt und wie ihr es gemacht habt.
Ja, also wir hatten einfach wahnsinnig viel Glück, sind auf wahnsinnig tolle Ärzte und Teams gestoßen und dementsprechend im Moment können wir wirklich nur sagen, wir würden die Entscheidung wieder so treffen.
Was würdest du anderen Eltern, die jetzt gerade am Anfang dieses Weges stehen, raten? Gibt es irgendwas, was du so mitgenommen hast an Erkenntnissen, an einem Leitsatz, an irgendeiner Herangehensweise aus dieser Zeit?
Ich habe mir die Gedanken natürlich gemacht, weil das ja immer deine Abschlussfrage in den Aufnahmen ist. Und ich habe sogar drei Sachen, die ich gerne mit auf den Weg geben würde. Zum einen will ich einfach so ein bisschen diese Angst vor einer Transplantation nehmen. Weil ich weiß noch selber, wie das bei uns damals war. Da war einfach so dieses Gefühl, oh Gott, Transplantation, da ist ja danach kein lebenswertes Leben mehr. Für uns als Familie, für den Bruder, aber auch für die Leni. Und die Angst will ich so ein bisschen nehmen, weil ich wirklich an uns gesehen habe. Es ist natürlich kein leichter Weg und vieles kam natürlich auch jetzt nicht zur Sprache, aber es ging doch irgendwie, zwar manchmal mit Schwingungen, aber es ging aufwärts. Und jetzt kann ich sagen, es ist wirklich ein absolut normales, lebenswertes Leben, das wir führen. Insofern will ich da so ein bisschen, weil es ja immer so dieser wenn es ganz schlimm kommt, wird es eine Transplantation. Auch da drin liegt eine Chance, dass es doch noch ein gutes Ende nehmen kann. Und dann, das hatte ich vorher auch schon mal gesagt, will ich auch so ein bisschen den Mut machen. Bei mir war es zumindest so, die ersten Jahre hat sich das ja alles um die kranke Leni gedreht. Und einfach diese Hoffnung, ganz oft geht es irgendwann aufwärts und dann kommt auch wieder die Zeit, wo man an eigene Wünsche und Visionen denken kann. Wie jetzt zum Beispiel bei uns eben diese Auslandsgeschichte. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, die man vielleicht auf Eis legt, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche für das Kind. Aber meistens kommt es so, dass es doch irgendwann sich entspannt und man anfangen darf, wieder an sich selbst zu denken und dann auch vielleicht verrückte Schritte zu machen, wie nach Singapur zu gehen. Und was ich auch noch mitgeben will, was sich bei uns einfach gezeigt hat, auch wenn man medizinischer Laie ist, ist man doch selbst oftmals der Experte für sein Kind, bei dem einfach doch alle Informationen zusammenlaufen. Und das heißt, ich habe mich jetzt nie groß in medizinische Entscheidungen involviert, weil ich dazu einfach nicht in der Lage bin. Aber ich habe doch mich viel eingebracht in meine Wahrnehmung von Dingen, in mein Bauchgefühl, also habe mein Bauchgefühl geäußert und habe oft gesehen, dass Ärzte auch dankbar sind, wenn man irgendwie alle Fäden zusammenhält, weil das Kind ist dann nun mal bei den verschiedensten Ärzten angesiedelt und der einzige Weg oder die einzige Funktion, wo das zusammenläuft, sind eben die Eltern. Und dass man da ruhig auch sich trauen darf, zu fragen und auch Gedanken einzubringen und zu sagen, das wäre mein Gedanke dazu, das ist meine Erfahrung mit meiner Leni. Und dass das in meiner Wahrnehmung auch sehr gut aufgenommen wurde von den Ärzten. Wenn man das natürlich in seinen Grenzen, und die liegen eben bei mir ganz klar im medizinischen Bereich, aber einfach als Mutter einbringt.
Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass ihr mit eurer Geschichte, beziehungsweise du mit dem, was du erzählt hast, nochmal so eine ganz andere Herangehensweise an viele Themen jetzt aufgemacht hast und dass das bestimmt sehr vielen Zuhörenden nochmal auf eine ganz andere Art und Weise eine Perspektive bietet. Das vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und dass du uns so persönlich mit in eure Geschichte genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich unsere Geschichte erzählen durfte.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.